Die aktuelle Ausgabe von Fantasiemuskel, der Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, ist eine Live-Aufzeichnung von der Leipziger Buchmesse, entstanden im Rahmen des Forums Offene Gesellschaft. Zu Gast ist die Schriftstellerin Heike Geißler. Sie hat vor einigen Jahren mal aus finanzieller Not bei Amazon gearbeitet, als Saisonkraft im Warenlager. Daraus entstand der literarische Erfahrungsbericht Saisonarbeit. Zuletzt erschienen zwei Essays, Verzweiflungen und Arbeiten. Sie fragt, was es kostet, in einer Welt zu leben, die permanent mehr verlangt, als sie zurückgibt. Die Jury des Heinrich-Böll-Preises würdigt sie als eine literarische Stimme, die Wirklichkeit sichtbar macht und Sprachräume öffnet, für jene, die meist übersehen werden. Wir wollen von ihr erfahren, ob Verzweiflung auch eine Form von Rettung sein kann und was Arbeit in einer Zeit bedeutet, in der der beständige Optimierungswahn uns alle zu überfordern scheint.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Herzlich willkommen beim Fantasiemuskel. Mein Name ist Thorsten Fremer.
Mein Name ist Friedrich von Borries. Herzlich willkommen, Heike Geißler.
Vielen Dank.
Die Standardfrage in den Einstieg des Fantasiemuskels: Wie bist du zur Kunst und speziell zur Literatur gekommen?
Als Leserin. Ich habe es in der Schule gelernt, wie viele Kinder, nicht alle, manche sind schneller. Aber meine Mutter hat mich immer gut mit Büchern bestückt. Die hat ungefähr alles gekauft, was in den Buchläden der DDR zur Verfügung stand. Sie hat es auch dann oft vorher gelesen. Und ich glaube, das war schon ein wesentlicher Aspekt, dass ich mit einer sehr spezifischen Literatur auch aufgewachsen bin. Ich würde sagen, einer sehr guten Literatur. Im Rückblick partiell viel Timorhilfe, viele arbeitende Kinder, viele schon an irgendwie Gesellschaft interessierte Kinder tauchten auf. Das verstehe ich jetzt. Was unterscheidet die Kinderliteratur, die ich gelesen habe, von der, die meine Kinder gelesen haben? Und dann gab es irgendwann, und ich weiß nicht warum, erste Schreibversuche als Kind. Aber ich würde nicht sagen, dass da irgendwas dahinter stand, wie ich möchte mal schreiben, sondern man fängt mal sowas an, Schweinchenwuff oder sowas. Und später war es dann, dass ich mir eingebildet habe, ich könnte Journalistin werden. Und das stellte sich dann doch nicht als so passend heraus. Ich habe während der Schulzeit nebenbei geschrieben und so weiter. Und dann war es eigentlich ein Lebensereignis, das mich sehr, sehr, sehr überfordert hat und mich mit relativ vielen unangenehmen und großen Gefühlen konfrontiert hat. Und das brachte die Notwendigkeit zu schreiben. Also es war keine Ausbildung, auch nicht mal der Wunsch, Schriftstellerin zu werden, sondern eigentlich die Notwendigkeit, eine Handlung zu praktizieren, die mir hilft.
Was war das für ein Ereignis?
Das möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Eigentlich ein Scheitern. Also ich war gnadenlos, nichts Schlimmes. Ich war sehr, sehr überfordert. Und ich habe das übersetzt in mein erstes Buch. Und das ist die Geschichte einer Mutter, die ihr Kind verlässt. Aber damals war ich keine Mutter, die ihr Kind verlassen hat, sondern ich habe eine Stadt gewechselt. Ich bin einfach weggegangen und habe etliche Dinge abgebrochen und so weiter. Aber das war nicht der eigentliche Grund. Gar nichts Schlimmes, aber mir kam es sehr dramatisch und falsch vor.
Du beschreibst jetzt, wie du da hingekommen bist. Und wenn wir dich fragen, jetzt schreiben, und du hast ein Essay über Arbeit geschrieben, wieso ist Schreiben für dich, wieso bist du dabei geblieben, wieso ist es eine wichtige Arbeit heute in diesen Zeiten? Und ist es eine Arbeit, die eher eine Arbeit für dich ist, weil du mit der Welt fertig wirst, oder ist es eine Arbeit, die für die Gesellschaft wahnsinnig wichtig ist?
Das sind ja relativ viele Fragen, mindestens zwei, ja, genau, die man nochmal auffächern kann. Aber ich bin erst dabei geblieben, weil es mir attraktiv vorkam. Also ich hatte mit diesem ersten Text, ich bekam sofort einen Förderpreis, ich bekam einen Verlag, und das als eine Person, die mit dem Literaturbetrieb nichts zu tun hat, auch im Prinzip nicht mit einem wirklichen, mit Kulturerfahrung, Kunsterfahrung. Und es schien irgendwie dann so etwas zu sein wie der Beruf, der vielleicht passt. Und das hat sich im Laufe der Zeit auch sehr verändert. Ich würde sagen, ich entdecke das Schreiben schon noch immer noch neu und finde es jetzt immer spannender und richtiger auch. Und merke, wie daraus auch eine Form des vielleicht widerborstig werdens oder weniger passend in die Welt hinein entsteht. Und das ist vielleicht dann eine Form von Überleitung auch zu diesem zweiten Teil der Frage. Ich würde niemals grundsätzlich sagen, nee, das stimmt nicht. Ich sage eigentlich sehr oft, das Schreiben, was ganz und gar wichtiges ist, ich unterrichte gelegentlich auch, teilweise an Kunsthochschulen, auch an Schreibschulen, aber gelegentlich auch in Kontexten, wo Menschen nicht beruflich schreiben, auch nicht vorhaben, das für eine künstlerische Praxis anzuwenden, sondern versuchen, vielleicht herauszufinden, was könnte Schreiben sein, wie geht das? Und manche haben die Idee, ich möchte eines Tages ein Buch schreiben, wenn ich mal Zeit habe. So funktioniert es ja oft nicht. Und dann mache ich oft die Erfahrung, dass dieses Schreiben etwas aus dem Kopf oder woher auch immer das dann so kommt, auf ein Papier oder in ein Dokument zu übertragen. Es ist ein sehr, sehr gewichtiger und überwältigender Vorgang, der in letzter Instanz auch was sehr Demokratisierendes hat. Und für manche ist er auch schockierend, weil sie merken, der Text funktioniert gar nicht. Man ist nicht ein Talent. Und ich liebe ja zum Beispiel die Textsorte Mitschrift, einfach mitschreiben. Und es ist toll, wenn Menschen mitschreiben, was sie sehen, was sie hören und diese Informationen miteinander zu teilen oder so. Und da, glaube ich, ist ein Punkt, wo ich sehr gut sagen kann, Schreiben ist wahnsinnig wichtig und darüber in Austausch zu kommen.
Ja, bei der Methode des Mitschreibens sind wir ja schon fast beim Amazon-Projekt. Du musstest ja auch sagen, Arbeit nachgehen, einfach um Geld zu verdienen und hast bei Amazon gearbeitet als Hilfsarbeiterin und hast da ja dann auch beobachtet. Ist das eine andere oder was ist die Differenz des Arbeitens als Schreibender zu dieser Form von Arbeit? Was hast du da für dein Schreiben gelernt? Und du hast, glaube ich, auch gearbeitet als Museumswärterin, hast also eine Arbeit gehabt, die daran besteht, Bilder anzugucken und Menschen den ganzen Tag. War das auch so eine Form von Arbeit, die dir was über Gesellschaft und über das Schreiben beigebracht hat?
Ich hatte sehr, sehr viele Jobs. Ich habe auch in München am Stadion im Sicherheitsdienst gearbeitet, wo man dann als Frau immer aufgefordert wird, von einigen männlichen Stadionbesuchern sie abzutasten. Oder man muss die Fankurve beobachten, davor stehen und darf nicht aufs Spiel schauen. Also ich hatte sehr, sehr viele Jobs. In den 20ern vor allem. Und ich glaube, es gab für mich nie diese direkte Anbindung. Ich gehe in die Welt und nehme etwas mit in einen Text. Und der erste Moment war eigentlich, aber da war ich auch schon Autorin, damals auch noch Übersetzerin, als ich bei Amazon gearbeitet habe, dass ich, auch da gab es nicht die Zielstrebigkeit, ich gehe dahin, um darüber zu schreiben, sondern sagt das schon, es war tatsächlich der Umstand, dass wir als junge Familie doch irgendwie zu wenig Geld hatten und ich schauen musste, was kann ich denn eigentlich? Da kam, ich kann eigentlich sehr, sehr viel, aber das, was man so kann, auf den Arbeitsmarkt übertragen, sieht dann plötzlich nach sehr wenig aus. Und dort war es so, dass die Tage sehr anstrengend, es war eine sehr anstrengende Arbeit, es war eine wirklich sehr energische Hierarchie und dass für mich der Eindruck entstand, diese Tage sind am Ende einfach weg. Ich bin vollkommen erledigt, ich habe keine Zeit mehr für mein Kind, ich habe für nichts eine Zeit, aber ich muss für mich eine Art Spur hinterlassen. Und dann habe ich jeden Tag angefangen aufzuschreiben, was ich da gemacht habe und fand es immer spannender auch festzuhalten, dieses Kuriosum, wie da gearbeitet wird, wie da kommuniziert wird und habe dann eben auch während der Arbeit kleine Mitschriften angefertigt und das waren in der Regel Produktnamen oder ja, nicht mal, also keine persönlichen Eindrücke oder so, sondern eher Fakten. Wie heißt da etwas? Und ich will mir das mitnehmen. Und der Wunsch, aber daraus ein Buch zu machen, kam dann tatsächlich erst später. Das war tatsächlich nur so eine Miniform von Sinnstiftung und etwas mit reinbringen, das meins ist. Man darf ja nichts Persönliches in so eine Versandhalle da hineinbringen, ja, kein Handy, kein irgendwas. Und die Post-its, diese kleinen Notizzettel, die man bestellt bekommt, darf man aber wohl beschriften und mit nach draußen nehmen. Und das war was Wichtiges, woran ich mich dann irgendwie auch festhalten konnte in dieser sehr tristen Halle und Winterzeit.
Gehen wir mal in deine neuen Essays rein. Also du hast gerade keine Romane, sondern Essays geschrieben über Verzweiflungen und über Arbeiten. Könnten auch soziologische Titel sein, sind aber literarische Texte. Was interessiert dich an diesen, sagen wir mal, an diesen Themen? Und ich finde ja, wenn man das gelesen hat, also fangen wir mit Arbeiten an, dann ist ja so eine Quintessenz, du behandelst alles als, also alles ist Arbeit irgendwie. Und wir haben ja so einen klassischen Arbeitsbegriff, wir gehen zur Arbeit, aber Trauerarbeit, die Arbeit überhaupt zu sein, Mutter zu sein, Kinder zu haben, Schule, ist alles eigentlich gleichberechtigt. Es gibt einem so ein neues Bild. Was war deine Erkenntnis?
Im Buch steht ja auch der Satz, alles ist Arbeit, entwickelt aus einem Zitat heraus. Und ich glaube, man kann es schon so sehen und die Sprache bietet es auch an. Also du hast es ja gerade gesagt, Trauerarbeit, sagen wir, und viele andere Vorschläge macht die Sprache, macht auch die Soziologie und macht auch die Psychologie, Care-Arbeit, sagen wir seit einigen Jahren. Und das ist gar nicht unbedingt mein Ansatz, oder mein Ansatz wäre eigentlich eher das, was Arbeit ist oder vielleicht Arbeit sogar sein soll, und vor allem vielleicht sogar meine Arbeit, das Schreiben in das, was auch immer das Gegenteil davon ist, aber nicht in Arbeit zu verwandeln. Also Arbeit nicht unbedingt als Tätigkeit, sondern die Arbeit hat einen schlechten Ruf, so wie sie eben auch eingefordert wird, die Verpflichtung zu arbeiten, die Verpflichtung von Seiten der Politik nicht krank zu werden. Das sind ja sehr zeitgemäße Forderungen, die Kritik an Menschen, die früher als erwartet, als die Lebensrahmungserzählen von Arbeitseinstieg bis erreichten Rentenalter das dann so wollen, die früher aussteigen müssen, weil sie nicht mehr können, aus den unterschiedlichsten Gründen, und viele davon, die meisten sind sicherlich verständlich. All das waren irgendwie Gründe, da nochmal genauer hinzuschauen und vor allem eben die Arbeit kritisch zu sehen. Aber der Text ist einer, der auch aus der Enttäuschung kommt. Also das Buch enthält ja auch Briefe, alles an die liebe Arbeitswelt. Und ich musste dann so daran denken, dass beispielsweise auch meine Kinder und sehr viele begegnen der Arbeitswelt, solange sie noch irgendwo da hinten ist, in der Zukunft, mit guten Ideen und mit Wünschen und so weiter, und stellen sich vor, sie werden das und das machen und haben Vorstellungen davon, wie ihr Leben sein könnte. Und ganz klar, da braucht es immer Korrekturen oder die treffen ein. Aber viele Begegnungen dann mit der Arbeitswelt sind eben Enttäuschungsbegegnungen. Also quasi die Kategorie irgendwie enttäuschte Beziehung, enttäuschte Liebe, enttäuschte Hoffnung. Und das finde ich eben wirklich beklagenswert, weil es so nicht sein muss. Und vieles ist in dieser ganzen Struktur der, wie arbeiten wir, welche Arbeit wird Menschen zugemutet, welche, wie sieht Hierarchie aus, wie sieht Fortbildung aus, wie sieht Kranksein aus, erschöpft, oder wie sieht, ich habe eine gute Idee aus, aber darf sie nicht einbringen, dann wird mit so viel Degradierung und Desinteresse oder Pseudo-Interesse begegnet, und da ist so viel verschwendete Kraft, da verpufft so viel, und diese Enttäuschung eigentlich wollte ich zum Ausdruck bringen. Aber tatsächlich würde ich eben sagen, es darf gar nicht alles Arbeit sein und ich will das nicht, und es ist ein Drama, wenn sich alles in Arbeit verwandelt.
Dann magst du wahrscheinlich auch den Begriff der Lifestyle-Teilzeiten.
Ich kann das immer ganz schlecht aussprechen. Lifestyle-Teilzeit. Der Begriff ist, ach, ich weiß nicht, man wird so unflätig. Wir sind wirklich in Zeiten der Verachtung. Ja? Politik hat Verachtung für die Bevölkerung. Bevölkerung hat Verachtung für Politik. Das kommt mir dann oft etwas angemessener vor. Aber ich habe keine guten Wörter für diese Formulierung. Das ist so ein Quatsch und die Statistik weiß es auch viel besser. Und es gibt eine Notwendigkeit, in Teilzeit zu arbeiten. Wenn wir fantastische Schulen hätten, fantastische Kindergärten, fantastische alles, dann könnte man vielleicht darüber reden, aber Unfug.
Unfug, ne? Ich gehe einmal rüber zu den Verzweiflungen und wir haben ja den Podcast genannt, auch Optimierung verlernen. Und wir leben ja jetzt in der Gesellschaft, wie du auch schreibst, sowohl in Verzweiflung auch Arbeit, in der alles unter diesem Optimierungs- und Optimismusdruck steht. Und jetzt hast du dieses Verzweiflungen. Ja, man kann schon sagen, wenn man das Lied rausgehauen, es hat ja so eine besondere Kraft. Ist vielleicht Verzweiflung auch eine Kulturtechnik? Ist es eine bessere Antwort als der ewige Optimismus?
Nein, das ist ein Resultat. Und oder vielleicht ist es sogar ein bisschen, ich finde es absolut notwendig, sich in dem, es gibt sehr, sehr viel Verzweiflung, das habe ich auch gemerkt, als ich die ersten Lesungen, das Buch ist ja schon ein Jahr alt, als ich die ersten Lesungen hatte und man redet darüber und es gibt so viel Anlass zu verzweifeln, also so viel und oder in Fassungslosigkeit zu geraten und aus all diesem negativen Erstaunen heraus in Verzweiflung zu fallen. Ich glaube, es ist durchaus notwendig, die Verzweiflung, die da ist, herauszulassen, sich darüber zu unterhalten und anzuerkennen, dass sie gegenwärtig ist, weil sie eine sehr gewaltige Störkraft sein kann. Und die wird aber nicht nutzbar gemacht auf eine sinnvolle Art und Weise, sondern sie wendet sich oft gegen die Verzweiflung habende Person. Also man hat es nicht gern und es fühlt sich schrecklich an und es ist bodenlos. Es fühlt sich ja an wie ein Loch ohne Ausgang. Aber es ist ganz sinnvoll, da auch drin rumzuwinseln für eine Zeit. Also sie muss zeitlich begrenzt sein. Und sich darüber aber auch auszutauschen, weil aus Verzweiflung ist sehr dicht am Ressentiment, an so einem Groll. Und das ist für jede Gesellschaft eine Katastrophe. Weil Verzweiflung meidet man gern und deswegen rutscht man in die etwas leichter erreichbaren Befindlichkeiten wie Vorurteile oder eben gar Hass gegenüber Nachbarn, gegenüber den Menschen, die einem so begegnen und mit denen man sich ja eigentlich verbünden müsste. Und ich glaube, Verzweiflung ist eben eine große Trennungserfahrung auch oder das Resultat von maximal optimierter Individualisierung und ja, eben Vereinzelungserfahrung, Menschen, die sich als GegnerInnen betrachten und nicht mehr als welche, die sich zusammentun müssen. Das alles hängt damit zusammen und insofern ist sie nicht die Verzweiflung selbst, die Kulturtechnik. Das käme mir wenig handhabbar vor, aber vielleicht fehlt mir da nur ein Trick. Aber über sie ins Gespräch zu kommen, ist absolut notwendig, weil das eben auch handlungsfähig wieder machen kann. Es ist eine Handlung am gegenteiligen Ende der Ohnmacht.
Weil du endest das Buch ja, ich glaube, da nehmen wir ja nichts vorweg. Es ist ja auch kein neues, wie du gesagt hast. Einmal musste ich noch für die Dauer eines nicht zu langen Buches verzweifelt sein. Jetzt ist es genug. Das ist ein Jahr her und das Buch endet ja mit der Wahl Donald Trumps. Deshalb hat man so ein bisschen den Eindruck, ja, ich will jetzt, dass genug ist und deshalb die Frage nach der Technik. Wie ist es dir in der Zwischenzeit ergangen?
Ambivalent natürlich. Also ich versuche vielleicht noch kurz zu diesem Unterfangen. Das Buch ist eigentlich ein Zufallsprodukt. Ich habe eigentlich einen Roman geschrieben, Michaela Kohlhaas, der erscheint im Mai. Und ich merkte, diese Figur Michaela Kohlhaas ist so verzweifelt, aber eigentlich ist sie nicht verzweifelt. Die hat einen anderen Motor und auch ein anderes Hindernis. Und ich merkte, das ist meine Verzweiflung. Und dann habe ich eben auch quasi die Mitschrift benutzt und habe neben dem Hauptdokument, ob am Rechner oder auf Notizzetteln aufgeschrieben, was mich jeweils wirklich nach unten gezogen hat und über mein Fassungsvermögen hinausging, weil so viel Unfassbarkeit sich ereignet, in größeren wie in kleineren Details.
Vielleicht machen wir nochmal ein zweites Feld auf, was mir die ganze Zeit auf der Zunge brennt. Du hast vorhin gesagt, dass du unterrichtest an Kunsthochschulen und in Schreibschulen. Du hast auch erzählt, dass du auf deinen Lesungen über die Verzweiflung merkst, dass viele Menschen verzweifelt sind und du bist eine Expertin für Arbeit. Könntest du dir vorstellen, Workshops zu machen für ArbeitnehmerInnen, wie sie weniger verzweifelt arbeiten können? Oder Kurse für UnternehmerInnen oder Firmen, wie sie Arbeitsbedingungen schaffen, in denen Menschen nicht verzweifeln? Oder sagst du, nein, das ist nicht meine Rolle als Schriftstellerin? Ich beobachte, ich beschreibe, aber ich interveniere nicht in dieser Form.
Tendenziell eher Letzteres. Also die Rangfolge wäre sozusagen, Letzteres wäre mein Favorit. Dann mit ArbeitgeberInnen war, die, glaube ich, der Vorschlag, darüber zu sprechen, wie können sie bessere Arbeitsbedingungen schaffen, die nicht zum Verzweifeln anregen, wäre Platz 2. Und Platz 3, ArbeitnehmerInnen dabei zu helfen, weniger zu verzweifeln, wäre das, was mich am wenigsten interessieren würde, weil ich eben glaube, es ist absolut notwendig zu verzweifeln. Also so wie die Bedingungen sind und eben nicht nur in der Arbeitswelt, sondern ganz grundsätzlich, wie wird miteinander geredet, wie wird man ernst genommen, die Kategorien von Wirklichkeit, die wir zur Verfügung haben, die Zugriffe auf Informationen, der Umgang etc. Also eigentlich ist es absolut notwendig zu verzweifeln und das würde mich schon sehr interessieren. Also begleitetes Verzweifeln, da bin ich aber nicht kompetent genug. Das gehört in die Hände von psychologisch gebildeten, geschulten Menschen. Was mich aber wirklich interessieren würde, das wäre eben zum Schreiben anzuregen. Also ich mache sehr gute Erfahrungen mit diesen Briefen. Das ist schon häufiger bei Veranstaltungen passiert, dass Leute dann sagen, oh ja, ich möchte auch Briefe schreiben und können Sie nicht kommen und wir machen hier einen Workshop und dann denke ich, aber was soll ich denn da jetzt noch? Also das, dann sucht euch Leute, findet euch zusammen, schreibt Briefe an die liebe Arbeitswelt oder schreibt Briefe an, weiß ich nicht, unseren Bundeskanzler oder den US-Präsidenten oder an Wolfram Weimar. Aber eben nicht Briefe, die sozusagen die echte Person erreichen müssen, sondern also wo man sich noch, man muss sich an Floskeln halten, man muss die Adresse kennen, braucht man eigentlich eh nicht, aber Briefe, die es einem ermöglichen, quasi vom Grunde des Herzens zu sprechen, was stinkt eigentlich, was läuft wirklich falsch. Und wenn ich aber in einem Kontext bin, im Kontext eines Unternehmens, dann kann ich das nie ganz grundsätzlich in Frage stellen, sondern dann ist der Deal, ich muss irgendwie einen Kurs anbieten, wo am Ende rauskommt, dass die, die da arbeiten, weniger verzweifelt sind oder dass sie ein bisschen bessere Arbeitsbedingungen haben. Das ist so wie, wir nennen es anders, aber es bleibt eigentlich schlecht. Also das wäre nicht der Deal, der mich interessieren würde, sondern ich finde schon, so arbeite ich. Ich stelle meine Arbeit immer grundsätzlich in Frage und wenn das im nächsten Jahr für mich nicht mehr stimmt, was ich denke und wie ich es schreibe und dann stimmt es nicht mehr, dann muss ich da weiterdenken oder was anderes überlegen. Aber so viele Strukturen im Bereich der Wirtschaft, glaube ich, sind eben darauf aus, am Leben zu bleiben um jeden Preis. Und die Nichtmöglichkeit, sich selbst in Frage zu stellen, ist so ein Hindernis, aber das ist die Grundvoraussetzung, um mit mir zu arbeiten.
Ich hätte sofort Lust, in einen Workshop einzusteigen mit dir.
Ja, aber den gibt's ja nicht.
Ich würde gerne, wir gehen ja schon, wir haben ja ein begrenztes Zeitfenster, auch wenn wir leichte Technikprobleme hatten, würde ich auf das Thema Gesellschaft, wir sind im Forum Offene Gesellschaft, nochmal zur Sprache kommen und das Thema Preise und Literaturpreise gerne besprechen. Du hast ja zahlreiche Literaturpreise entgegengenommen und wenn ich richtig informiert bin, auch wenn es jetzt eine Live-Aufzeichnung ist, die erst demnächst gesendet wird, bekommst du nächste Woche in Köln den Heinrich-Böll-Preis verliehen. Und jetzt, ja, jetzt sind ja solche Kulturpreise auch immer Preise, wo eine Gesellschaft auch sagt, welche Kunst halte ich wie für wichtig? Und Böll war ja jemand, der auch mal auch große Probleme hatte mit der Springerpresse, Hausdurchsuchungen, Familie überwacht. Und wenn man sich anguckt, was jetzt gerade, du hast Weimar eben selber angesprochen, was bedeutet das vielleicht in dieser Zeit, so einen Bird-Preis entgegengenommen zu bekommen? Oder wie reflektierst du das selber? Das hat mich irgendwie, diese Analogie interessiert.
Ich glaube, nächste Woche werde ich noch mehr wissen, weil meine Aufgabe für quasi ab Montag ist es dann endlich, die Dankesrede zu schreiben, was ich als eine der größten Aufgaben zumindest dieses Jahres und vermutlich der letzten Jahre bezeichnen würde. Und das hat auch damit zu tun, dass es eine riesige Auszeichnung ist. Aber das ist ja vor allem damit, wie schaut es eigentlich aus und mit welcher Sache soll man sich zuerst beschäftigen? Also ich denke natürlich an die Politik von Weimar. Es gab gestern oder wie auch immer wir das dann datieren, Kontext dieses Podcasts, aber es gab ja eben zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse auch eine sehr, sehr gelungene, wenn gar nicht so große Demonstration mit sehr, sehr guten Redebeiträgen von Jan Wenzel von Spector Books, Anke Schleper von Rotor Books hat gesprochen, Falk Richter heißt er, glaube ich, vor ehemals von der Landeszentrale für politische Bildung, hat sehr gut gesprochen und hat auch nochmal gesagt, was das für eine widerwärtige Verbindung ist, die da erzeugt wird, wie man die Verbindung die man dann macht, aber die Politik, die dahinter steht und die ja so ganz beiläufig praktiziert wird und mit aller Verlogenheit und also Verlogenheit und Unehrlichkeit, also so doppelt schlimm, obwohl es dasselbe ist, aber in dem Fall würde ich das gerne verdoppeln. Da gibt es so viele Analogien zur DDR-Politik, ja, die uns erlebe ich auch, meine Eltern sagen jetzt manchmal, was ist das? Das kennen sie so. Mechanismen, die nicht nur unhöflich sind, sondern feindlich, weil sie Überwachung ermöglichen, Überwachung vermuten lassen, weil sie zu Vorsicht auffordern. Und ich weiß nicht, das alles ist da und zugleich haben wir unfassbar katastrophale Kriege auf dieser Welt und wir haben so viele Herausforderungen, also es gibt diese, ich glaube bei Judith Butler hatte ich das gelesen, die Einteilung in die Betrauerbaren und die Nicht-Betrauerbaren. Und die Welt ist so deutlich geteilt in Menschen, die erachten wir dessen würdig, unser Mitleid, unsere Anteilnahme, unsere Trauer zu bekommen. Also wir beklagen ihre Tode, wir erfahren sogar ihre Namen, wenn sie ermordet werden oder in Kriegen fallen. Aber es gibt so viele andere, deren Namen erfahren wir nie und es sind irgendwelche anonymen Menschen, falls wir ihnen überhaupt zugestehen, von uns als Menschen, durch uns als Menschen betrachtet zu werden. Und das beschäftigt ja nicht nur mich, das beschäftigt ganz und gar viele und es tun sich so viele Klüfte auf und das Einzige ist, was ich weiß, ich habe den Eindruck, es ist wirklich ein, wir sind so in einem Zeitalter der Verachtung gelandet und es ist ganz schön schrecklich, aber es zu wissen ist sinnvoll.
Es gehört ja zu den schmerzhaften Erkenntnissen, dass auch die Rechten, auch die Populisten sich der Kunst bedienen und auch der Literatur, dass sie ihre Heldinnen und Helden haben, die ja auch in Anführungszeichen Kunst machen. Wie positioniert man sich heute als Schriftstellerin in diesem Feld? Welche Wirksamkeit will man Kunst zuschreiben, wenn sie gleichzeitig ja auch die Wirksamkeit in die falsche Richtung entfalten kann? Ja, also Kunst kann ja auch für Rechte wirksam, kann auch für Populistinnen wirksam sein. Wie geht man damit um, wenn man sozusagen gelernt hat, Kunst soll gesellschaftlich wirksam sein, ja, das lange gepredigt hat, das immer als progressive Praxis verstanden hat und plötzlich merkt, hui, die anderen können das auch und nutzen das und machen das und besetzen diesen vorpolitischen Raum der Kultur. Stellt das nicht auch in einer gewissen Weise ein politisches Kunstverständnis in Frage?
Das weiß ich nicht. Ich würde sagen, die anderen sind egal. Das ist ein ganz großes Problem, sich immer nach den anderen auszurichten. Die sind einfach egal. Die sind ganz grundsätzlich falsch. Und ich habe keine Lust mehr, also natürlich geht es nicht, ja, man beschäftigt sich mit denen, aber es ist falsch zu gucken, was machen die, um daraus zu schließen, was mache ich dann. Das geht so nicht weiter. Das hat auch wirklich keine guten Ergebnisse bisher gebracht. Und ich denke, schwer zu sagen, was ist gute, was ist sinnvolle Kunst, steckt ja da irgendwie alles mit drin, was muss man jetzt tun? Ich Es gibt so viele fantastische Formate des Austauschs. Menschen begegnen sich, schreiben miteinander, betrachten miteinander Kunst, machen miteinander Kunst. Und dergleichen funktioniert. Also es braucht Zeit, es braucht leider Geld, und es braucht Offenheit und die Möglichkeit, sich selber zu korrigieren.
Unser Podcast hat ja einen ganz positivistischen Titel, Fantasiemuskel. Weil wir Fantasie so was Positives finden. Eben als ich diese Frage gestellt habe, schwang für mich natürlich auch die Frage mit, ist das eine zu naive Position in unserer Zeit, zu sagen, hey, wir müssen einfach die Fantasie trainieren. Und vor dem Hintergrund unseres Gespräches stünde dann vielleicht in die Frage im Raum, nein, wir müssen den Verzweiflungsmuskel trainieren. Das also an dich als Abschlussfrage, hast du sowas wie einen Fantasiemuskel, den du auch trainierst, oder trainierst du deinen Verzweiflungsmuskel oder braucht der gar kein Training, weil der eh genug getriggert und animiert wird von der Realität? Und was würdest du Menschen, die sagen, ich möchte einen dieser Muskel bei mir stärken, raten, außer dass sie Briefe schreiben?
Ja, also ich muss meinen Fantasiemuskel nicht trainieren. Der ist ehrlich gesagt riesig. Also wirklich, wirklich, wirklich riesig. Mein Wunschmuskel funktioniert auch sehr gut und habe ich jetzt hinzugefügt, weil auch das ist sehr wichtig. Ich glaube, so etwas wie Widerborstigkeit und wenn es dieses Muskel gibt, Zumutungsmuskel, das ist was anderes. Ich glaube, es ist ja ein Zumutungsorgan, das, auf das man hören muss. Also nicht kleinreden, sondern Zumutungen ernst nehmen und thematisieren und sagen, darauf habe ich keine Lust, das geht mir zu weit, das ist kein spannender Diskurs, ich gehe jetzt etc. Also Grenzen ziehen und mich auch Gespräche an Stellen unterbrechen, wo es sich vielleicht nicht gehört, keine Ahnung. Also aus meiner Sicht, ich war viel zu lange viel zu höflich, ja, und ich finde Höflichkeit wahnsinnig wichtig. Das ist ein ganz wesentlicher Kit für Gesellschaften, aber das ist natürlich auch ein Disziplinierungselement für Menschen und man muss sehr unterscheiden, wo ist es angebracht, höflich zu sein, den Höflichkeitsmuskel anzuwenden und wo ist es angebracht, ihn in einen Schnipsgummi zu verwandeln.
Ich glaube, wir haben ein Zeichen bekommen, dass wir langsam aufhören müssen, obwohl wir gerade anfangen und ich glaube, wie leidenschaftlich du eben über die Rede geredet hast, die du vielleicht nächste Woche hältst, würde es sich lohnen, die auch zu verfolgen. Für uns, für den Monopol-Fantasiemuskel, die erste Live-Folge hier gewesen. Gar nicht so leicht mit so viel Gegengeräuschen, die man hört. Aber ein unheimlich tolles Gespräch.
Mit Geräusche.
Mit Geräusche, ja, du hast völlig recht. Und also Humor hätte ich sonst noch gerne gefragt, weil du die Verzweiflung ja auch, es klingt verzweifelt und du sagst aber am Anfang, das Buch enthält einen Witz. War dir das am Ende wichtig, den Witz reinzubringen? Denn irgendwann wird er aufgelöst.
Ja, aber was man ankündigt, könnte man dann auch tun, wenn es nicht eine Katastrophe ist.
Ja, ich habe ihn heute gelesen, er kommt dann irgendwann, jetzt kommt der Witz. Und
nein, den darfst du jetzt nicht verraten.
Den darf ich nicht erzählen.
Nein, nein, weil dann ist er nicht so gut.
Nächstes Buch ist ein wahnsinnig guter Witz drin.
Also, vielen Dank, Heike.
Dankeschön.
Und Ihnen danke fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.